2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 22. April 2024. Es ist knapp eine Halbzeit lang später als 19.10 Uhr. Ich bin Yannick und ihr hört den Millern-Ton nach dem Auswärtssieg bei Hannover 96 vom gestrigen Sonntag. Kurz chronistenpflichtmäßig die Torschützen in ihrer Reihenfolge. In der 41. Minute bringt Dapo Afolayan nach Vorlage von Connor Metcalf den FC St. Pauli in Führung. Nur 4 Minuten später kann Lars Gindorf für die Gastgeber ausgleichen. In der 45. Minute kurz vorm Pfiff in die Halbzeit. Und dann stellt Jojo Eggestein nach Vorlage von Marcel Hartl nach Ecke in der 65. Minute auf den 2:1 Endstand aus Sicht des FC St. Pauli. Sowohl beim Einlaufen vor dem Spiel als auch nach der Halbzeit lief Hannover 96 zu Enter Sandman von Metallica ein und ich frage meinen Gast, den ich schon aus dem Vorgespräch kennt, Tobi, hast du dir schon den Sand aus den Augen gerieben vom gestrigen Spiel?
Ja, erstmal guten Abend, Yannick, und guten Abend allen Zuhörenden. Ja, es ist tatsächlich aber so, wie ich die 96-Saison vor dem Spiel beschrieben habe. So immer irgendwie dran und wenn es dann aber darum geht, den großen Sprung zu machen, dann klappt es nicht. Und so ähnlich war das in dem Spiel auch, werden wir ja vielleicht noch drüber sprechen, über den Spielverlauf. Und es lässt einen schon enttäuscht zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht enttäuscht, weil die Saison jetzt vorbei ist, das war sie vorher auch. Zur Tipprunde kommen wir ja noch. Die hätte dann schon eintreten müssen, damit wir noch eine gewisse Chance haben. Aber es war tatsächlich vom Spielverlauf her und da, was hinten raus dann von 96 dann eben nicht gekommen ist, war es enttäuschend und ein Sinnbild für die Saison.
Okay, danke schon mal für die kurze Gesamteinschätzung. Lass uns mal, bevor wir auf unser Spiel blicken von gestern, auf den Spieltag schauen. Wir hatten ja das erste Mal so premierenmäßig getippt, wie der Spieltag denn so verlaufen könnte. Und was soll ich sagen? Ja. Wir waren gar nicht mal so gut.
Na, ich hab Kiel richtig.
Du hast Kiel richtig, genau. Ja. Ich habe immerhin den Sieg von Paderborn beim ersten FC Nürnberg richtig. Dann habe ich vorausgesehen, dass Elversberg und Schalke sich 1:1 unentschieden trennen. Und ja, unser Spiel habe ich auch tatsächlich richtig. Es war mir dann auch am Ende egal, dass der Torschütze nicht Manossaliakas war.
Aber es war das Ergebnis. Also du hättest da ordentlich abgesahnt bei dem Tipp.
Ja, aber den Rest hätte man, glaube ich, sich eher schenken sollen. Von daher, Sportwetten sowieso gefährliche Sache. Passt da auf, wenn ihr sowas macht. Genau. Also ja, war jetzt nicht so. Wir haben ja auch wirklich sehr emotional getippt und sehr taktisch getippt. Ne? Also weiß nicht, ich habe am Samstag Sportshow-Konferenz gehört und eigentlich im Spiel 95, also Fortuna 95 gegen Kräuter Fürth, macht eigentlich Fürth nur einen Fehler im Aufbau, den nutzt Fortuna aus und dann steht es 1:0 am Ende. Ein 1:1 wäre mir lieber gewesen, aber durch die 3 Punkte bei euch war das ja jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, gibt's von den anderen Partien auf den anderen Plätzen vom Wochenende irgendein Ergebnis, was dich überrascht hat? Ich kann mir schon vorstellen, welches Ergebnis dir gar nicht gefallen hat.
Ja, tatsächlich. Ja, also Osnabrück hat mir gar nicht gefallen. Also abgesehen davon, dass es fast andersherum ausgegangen ist, als ich getippt habe. Ich habe 4:0 gesagt. Am Ende war es ein 0:3 und es war wirklich ein sehr dominantes Spiel unserer östlichen Nachbarn. Dass der KSC den Hertha-Lauf beendet, habe ich auch, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich habe vom Schalke-Lauf gesprochen gegen Elversberg. Das habe ich getan, genau.
Genau, und du hast gesagt, Schalke würde nicht mehr gewinnen. Genau. Und KSC hattest du 1:1 getippt.
Ja, und ich wollte, dass Rostock in Magdeburg gegen Magdeburg gewinnt. Ja, das war also nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Tabelle, für uns. Dann der Karlsruher Sieg auch nicht doll, aber jetzt ist dann wirklich auch völlig egal. Und ich glaube, wir können klar sagen, also ich meine, es sind jetzt noch 4 Spieltage, okay, aber dass sowohl Kiel als auch ihr hochgeht und Relegation, das wird Düsseldorf machen. Da werdet ihr im Derby auch für sorgen, da gehe ich mal fest von aus. Also erstmal steht ja noch Rostock vor der Brust, ne? Und dann kommt das Derby und da werdet ihr dann die Träume eurer Stadtnachbarn endgültig begraben, davon gehe ich mal fest aus. So ist es jetzt nicht mehr so ganz spannend, wie ich finde, oben, unten dafür umso mehr und 96 wird am Ende so um Platz 8 einlaufen. Ich glaube, das ist realistisch. Also eine graue Maus-Saison. Ne? Im Gegensatz zu eurer, also endlich mal, was ich ja schon anfangs sagte, vor dem Spiel, habt ihr es durchgezogen, Vor- und Rückrunde oder Hin- und Rückrunde. Und das zollt mir Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wie ihr aufgetreten seid in Hannover, das war dann im Stile einer Spitzenmannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat mich überzeugt.
Danke für die Blumen schon mal vorab und also man muss jetzt sehen, es hängt natürlich viel davon ab, wie Düsseldorf seine Spiele bestreitet und nach meiner Rechnung wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen und Düsseldorf verliert, steigen wir quasi am Samstagabend auf der Couch auf, sozusagen, wenn Fortuna Düsseldorf bei Schalke 04 gastiert und wir am Vorabend das Derby gewonnen haben. Das wäre dann natürlich eine Situation, ja, die natürlich schön wäre, aber würde halt lieber durch ein eigenes Ergebnis im Stadion die Klarheit schaffen, dass man aufgestiegen ist, und dann werden die Tore geöffnet und man darf den heiligen Rasen betreten. Das ist natürlich eher die Wunschvorstellung, aber ja, gut, in welcher Konstellation auch immer es funktionieren wird, es wird schön sein. Und ja, ich gebe dir recht, die Ausgangssituation sollte man jetzt nicht mehr verspielen. Und ja, wenn wir gleich über den Spielverlauf sprechen, kann man sicherlich sagen, dass da ja zur richtigen Zeit der Schalter umgelegt wurde, ja, und man sich da wichtige 3 Punkte geholt hat.
Ich glaube, so kann man es sagen. Und du hast ja berichtet, dass du mit dem Bus anreisen möchtest, ne? Und ich habe dann gemutmaßt, wo ihr so parken könnt. Wie lief's denn so? Also war das eine coole Anreise? Kannst du das empfehlen, deinen HörerInnen?
Wunderschöne Überleitung, ja. Genau, ich hatte ja gesagt, mit dem Linienbus gechartert, sind wir losgefahren, haben uns morgens um 7:30 am Millerntor getroffen, sind dann ganz gemütlich losgefahren, weil dieser Bus sonst auf einem Betriebsgelände unterwegs kann, der nicht ganz so schnell fahren, und haben wir uns ganz gemütlich auf den Weg gemacht, waren dann mit mehreren Zwischenstopps, so gegen, ja, 11:30, glaube ich, waren wir dann am Stadion. Tatsächlich hatten ja auch eure Tore auch schon 2 Stunden vor Anpfiff geöffnet. Wir sind ja nicht direkt zur Öffnung rein, aber relativ kurz danach. War auch alles ziemlich problemlos. Ich weiß nur von einer Mitreisenden aus unserer Busbesatzung, dass es nur 2 Ordnerinnen gab. Also das war vielleicht ein bisschen wenig, um da die Abläufe zu optimieren.
Wie viel sind mitgefahren aus Hamburg? Wie viel wart ihr insgesamt?
Ich habe was von 10.000 St. PaulianerInnen gehört, aber...
Und dafür 2 Ordnerinnen, das ist ja echt ein Witz.
Also, ja gut, man muss glaube ich ein bisschen differenzieren. Ich weiß nicht, wie es an den anderen Einlässen aussah.
Aber ihr wart am Gästeeingang rein, ne?
Genau, wir sind Gästesteh, also ja, S18 ist das dann. Und da standen wirklich nur 2. Ich weiß nicht, ein Teil, der auf dem Unterrang war, ist ja auch durch einen anderen Eingang rein. Wie da die Situation war, weiß ich nicht. Aber ich glaube grundsätzlich der formlose Hinweis, dass man sich da vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten kann. Ich meine, wir sind ja nicht Hansa Rostock, die mit 90% männlichen Klientel kommen. Aber... Also bei St. Pauli weiß man ja eigentlich, dass bestimmt so ein Drittel eigentlich weiblich gelesen ist, und ja, da kann man sicherlich anders drauf reagieren.
Ja. Sollte man. Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist also die Einlasssituation bei Hannover 96 ist oftmals schwierig, möchte ich zumindest mal sagen. Also das mit den weiblichen Ordnerinnen hat man im halben Bereich ein bisschen besser im Griff, aber dass man sich dann überhaupt nicht einstellt auf die Mannschaften, die anreisen. Also wie du sagst, gegen Rostock kannst du dir wahrscheinlich die weiblichen Ordnerinnen sparen, gegen St. Pauli aber eben nicht. Und das finde ich dann persönlich schwierig und zeugt halt nur davon, dass da so ein völliger... Ignoranz der Situation in den jeweiligen Fanszenen herrscht bei unserem Ordnungsdienst, und das wundert mich da nicht.
Genau, also wie gesagt, mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar eine knappe Hälfte, wird bestimmt weiblich gewesen sein, und da kann man dann anders drauf reagieren. Das nur zur Einlasssituation, die sonst sehr entspannt war. Dann haben wir ganz vergessen, im Vorgespräch darauf hinzuweisen, das war mir aber auch gar nicht so klar, ich weiß nicht, ob du das hättest einordnen können, dass es kein Vollbier gab im Gästeblock.
Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, siehst du? Es gab kein alkoholisches Bier im Gästeblock.
Also auf den Stehrängen nicht, nee.
Okay, also an dem Stand hinter eurem Block, das ist ja eigentlich der einzige offizielle Gästeausschank. Da direkt am Zaun, ne? Da gab es nur alkoholfreies, ja?
Genau, also ich war ja einen Block weiter noch links daneben sozusagen. Also das, die du meinst, ist ja S19 dann, glaube ich, oder S17, ich weiß es nicht genau. Also das war neben uns, und da, wo ich hoch bin, konnte man nur oben kaufen, auch nur mit Karte.
Ja, nur mit Karte ist bei uns aber immer. Also das bei uns ist immer bargeldlos. Früher brauchtest du so Aufladekarten, jetzt kannst du mit einer EC oder Visa-Karte oder Apple und Google Pay und sowas bezahlen. Das ist bei uns aber immer so. Das hat nichts mit dem Gästebereich zu tun.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, und ist ja mittlerweile auch ziemlich gang und gäbe. Also ich glaube, beim KSC hatten wir das auch schon. Funktioniert auch alles ganz reibungslos. Du kannst ja selbst deinen Pfand dann wieder auf deine Karte zurückschicken lassen und so. Ich finde es nur, also ich würde zumindest für den Auswärtsblock noch die Möglichkeit anbieten, dass es auch möglich ist, irgendwie mit Bargeld zu bezahlen. Aber gut, man kann sich auch einfach darauf einstellen, da hast du recht. Und ist ja, wie gesagt, mittlerweile in vielen Stadien gang und gäbe, und ist mir dann auch lieber mit meiner eigenen Karte, als wenn ich dann erst noch ein grob geschätztes Guthaben auf eine Bezahlkarte.
Ja, ja. Diese Standalone-Lösung mit diesen Bezahlkarten, das war eine Katastrophe. Und dass du jetzt halt ein offenes System hast, zumindest was die Karten angeht, das ist schon okay, und es beschleunigt es halt auch, ne, wenn du dann Bargeld hast und dann musst du rausgeben und so. Ich glaube, das ist ganz okay, und mittlerweile kannst du auch beim Bäcker deine Brötchen mit einer Karte bezahlen, also Bargeld wird immer weniger, kann man gut oder schlecht finden, und ich glaube, das ist zumindest, dass man nicht nicht mehr zwingt, irgendeine Karte zu kaufen, die du eh nicht leer kriegst und dann vergisst abzugeben, weil es zu voll ist und mitnehmen musst, ist das, glaube ich, besser.
Das stimmt wohl. Und ja, ich glaube, also wir waren jetzt letzten Monat so ein bisschen in Holland und Belgien unterwegs, da konntest du selbst auf Klo mit Karte bezahlen. Also an der Raststätte die 75 Cent oder so mit Karte dann abgebucht. Das greift schon immer mehr um sich. Aber wir schweifen ab. Lass uns mal wirklich zum Spiel kommen.
Muss es sein?
Ja, das ist die Idee dieses Formats hier, Tobi. Das ist.
Ach so, okay. Jetzt nicht. Ja, okay, Entschuldigung. Wird es kein lockerer Plausch über Hannover und den Maschsee, es geht jetzt ums Sportliche, ja? Okay.
Du kommst nicht drum rum. Ich kenne das auch selber. Ich habe hier auch oft genug Niederlagen besprechen müssen. Da habe ich mich auch immer lange ums Sportliche drum gewunden. Wir kommen aber nicht ganz drum rum. Meine Einschätzung ist, ich weiß nicht, wie weit du mir da zustimmen wirst. Ich würde das Spiel in drei Abschnitte teilen.
Ja.
Der erste sind die ersten 30 Minuten, wo 96 wirklich sehr dominant war und sehr, sehr gut aufgespielt hat, auch zu einigen Torchancen kommen ist, wo wir uns eigentlich bei unserem Torhüter Vasil bedanken müssen, dass es da nicht schon 1-0 steht. Dann kommen diese 10, 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff, wo die beiden ersten Tore fallen. Erst durch uns von Dapo Afoleye nach einer sehr schönen Flanke von Metcalf, wo er eigentlich nur noch den Kopf hinhalten muss und quasi die beiden Verteidiger von 96 nicht einig sind, wer jetzt für ihn zuständig ist. Dann der Gegentreffer von eurem, wenn ich es richtig gelesen habe, Startelf-Debütanten Lars Gindorf in der 45. wo ich schon gedacht habe, scheiße, warum können das nicht irgendwie in die Halbzeit kriegen? So als einfach aus moralischen Gründen, dass du mit einer Führung in die Halbzeit gehst. Aber gut, war nach dem langen Einwurf und dann irgendwie Gewusel und er läuft irgendwie Conor Metcalf davon und kann dann da noch einschieben. So steht es zur Halbzeit 1-1. Das waren die ersten beiden Abschnitte sozusagen, also die erste halbe Stunde und dieses, direkte Torschlagabtausch. Und dann, finde ich, ist St. Pauli zur zweiten Hälfte ganz anders aus der Kabine gekommen. Sam wieder viel mehr Abläufe und Aufbauspiel hat alles wieder viel besser funktioniert. Also es ist eigentlich so gewesen, wie wir es eigentlich die ganze Saison von ihnen kannten. Das, was in Elversberg oder gegen Elversberg zum Beispiel komplett gefehlt hat, hatte ich ja auch bei meinem Gastauftritt bei euch gesagt, dass da alles vermisst gelassen wurde. Und das war dann plötzlich wieder da. Man war wieder selbstsicherer und hab dann auch später so im Austausch mit einigen anderen Fans gesagt, so ab der 50., 53. haben wir uns sehr lange bei euch im letzten Drittel, also in unserem Angriffsdrittel sozusagen, bei euch festgespielt. Erst durch eine Ecke, dann durch einen Einwurf. Mhm. Und dann fällt dann in der 75. nach Ecke, wo Johannes Eggestein sich wunderbar seinem Bewacher davon stiehlt. Dann bei Tim gelernt, dass Carol Metz dann quasi ihn freigeblockt hat, weil er quasi den Bewacher von Eggestein wegblockt, sodass Jojo dann frei zum Kopfball kommen kann und den quasi, das kenne ich früher noch hier so von den Anime-Serien, die tollen Fußballstars oder Kickers oder so, mit so einer Wucht auf den Torhüter köpft, dass der den quasi nur noch nach hinten abwehren kann und der dann dadurch im Tor landet. Ja, würdest du mir erstmal zustimmen, dass es so drei Phasen im Spiel gab? Oder
ja.
Anders gefragt, was hat denn 96 in der ersten halben Stunde gut gemacht? Vielleicht doch als Zusatzfrage dazu.
Ja, also 96 ist wirklich sehr stark in das Spiel gestartet. Das ist durchaus bemerkenswert, weil wir doch einige Ausfälle hatten. Dass Lars Gindorf zum Beispiel in der Startelf steht, ist jetzt nicht zwingend seiner Leistung im Training geschuldet, sondern eher den mangelnden Alternativen. Auf der Bank saß mit Sertor Teuchert nur noch ein schon im Profibereich angekommener Offensivspieler, oder zumindest Stürmer, der aber krank war und sich eigentlich nur auf die Bank gesetzt hat, weil es keinen anderen gab. Wir hatten noch einen A-Junioren, der zu seinem Debüt kam auf der Bank. Also 96 war tatsächlich sehr gebeutelt, auch die Dreierkette hinten. Und das konnte man dann tatsächlich bei den Gegentoren sehen. Hat nicht zum ersten Mal, aber zum zweiten, dritten Mal in der Konstellation zusammengespielt. Yannick Dehm, gelernter Rechtsverteidiger, damit in der Innenverteidigung. Das kann man machen, war ein großes Problem beim ersten Gegentor in der Tat. Und bei der Ecke, gut, da sieht jeder im Stadion, dass Jojo wegläuft und 96 halt nicht. Gut, aber um nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Ja, ich denke, da hast du recht. Also wie gesagt, 96 in die erste halbe Stunde sehr stark, sehr dominant, euch wirklich gleich den Schneid abkaufend. Und dann ist es aber auch so, dass du in dieser Phase dann auch ein Tor machen musst. Sie hatten einige gute Chancen. Du hast recht, Vasili hat da zum Teil hervorragend reagiert. Manchmal fehlt aber auch ein bisschen die Präzision. Und wenn du da in Führung gehst, glaube ich, fangt ihr an, drüber nachzudenken über den KSC, über Elversberg und hast plötzlich einen Gegner, der so stark aufspielt. Das macht es dann schwieriger, das Tor fällt aber nicht und dann hast du recht, dann kommen diese beiden Tore. Erste, wie ich sagte, sehr schlecht verteidigt. Abstimmungsprobleme hast du auch gesagt, die Verteidiger wurden sich nicht einig, genauso war es und dann ist der nicht haltbar. Zum Glück der schnelle Gegenschlag, Yannick Dehms Einwürfe sind Waffen, also ist wie ein gefühlter Eckball, deswegen ich habe auch irgendwie danach immer vom Eckball gesprochen, weil der Ball so schnell kam, aber war es dann nur ein Einwurf. Und Halstenberg dagegen 5 St. Paulianer setzt er sich da durch Und da hat dann Gindorf diesen Riecher und jubelt aber schon, bevor der Ball im Tor war. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Haben wir ihm auch gegönnt. So, und dann würde ich tatsächlich allerdings zweite Halbzeit nicht ganz als eine Phase sehen wollen. Ich würde so 60. wäre wahrscheinlich geschönt für 96. Ich weiß gar nicht, wann euer erster Eckball war. Der muss aber so um die 60. Minute gehen. Oder war es sogar das Tor, der erste Eckball? Nee, ihr hattet vorher schon Eckbälle. Aber eine lange Zeit hatten wir 6-0. Lange Zeit nicht. Wir hatten irgendwann mitten in der zweiten Halbzeit 6-0 Eckbälle. Am Ende waren es, glaube ich, 7-4. Das zeigt dann schon, dass es dann stärker wurde bei euch. Also das heißt, ich würde so 55. bis zu 55. so die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit 96 noch präsent, und dann habt ihr aber plötzlich das Heft des Handelns übernommen, habt euch aus unserer Spielidee befreien können, eure Spielidee durchdrücken können und hatte dann wirklich immer mehr gefährliche Szenen rund um den Strafraum, im Strafraum, so dass es dann beim Eckball ein folgerichtig war, dass dieses Tor gefallen ist. Und schöne Variante, also erstmal stehen sie alle um den Torwart rum und einer schleicht sich dann weg und wird halt nicht begleitet, ja. Du konntest das sehen, also das zumindest von der Tribüne aus konntest du das sehr gut sehen, wie Jojo sich halt aus diesem Pulk gelöst hat, um den Pulk herumläuft und in der Mitte plötzlich am Elfer völlig frei steht und dann natürlich an Yannick Dehm, 1,60 Meter gefühlt im Kopfballduell, das kann nicht funktionieren. Von meiner Warte aus will ich Zieler nicht ganz freisprechen, der kommt doch schon sehr auf ihn. Hab dann aber im Nachgang gelesen, dass der wohl von Gindorf noch abgefälscht gewesen ist, der Ball. Das ist mir im Live-Geschehen total untergegangen. Und so, ich fand, Zieler sah zumindest unglücklich aus bei der Situation. Tja, und dann ist es das, was ich schon sagte, 96 konnte nicht mehr nachlegen. Also man hatte sich verausgabt und musste dann doch wechseln und hat dann eben keine Qualität mehr auf der Bank, sondern wie gesagt, Teuchert, der zwar auch relativ spät dann erst kam, ein sehr, sehr angeschlagenen Spieler. Du hast mit Montel Ndicom erstmal Glückwunsch dazu, einen Profi-Debütanten. Du hast dann Kolja Uden, der von der Bank wenig Impulse bringt. Das ist normal, der muss eigentlich von der Startelf kommen, Und Sebi Ernst ist ein Standfußballer. Also, und so plätscherte das Spiel dann auch so hin, fand ich. Also nach eurem Tor hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass 96 würde nachlegen können. Und irgendwann habt ihr es, glaube ich, auch gemerkt und wolltet dann aber auch nicht noch das Dritte machen. So würde ich es nochmal kurz zusammenfassen wollen.
Ja, ich steig mal von hinten ein. Also die Bemühungen, glaube ich, da noch eins zu machen, waren vielleicht nicht mehr so zielstrebig wie davor, als du den Führungstreffer noch brauchtest. Ganz, ganz zum Schluss hat Amenido ja auch noch dann versucht, ihn bis an die Ecke zu tragen.
Ja, ja, und das da habe ich auch nicht ganz verstanden. Also es waren irgendwie noch 3 Minuten zu spielen, ne? Also das ist etwas, das würde mich als Trainer wahnsinnig machen, weil das Spiel steht noch spitz auf Knopf. Du hast kurz vorher diesen Seitfallzieher von Cedric Teuchert, also vielleicht gut ein paar Minuten vorher. Das heißt, 96 ist noch am Leben, und dann schon zur Eckfahne zu rennen, hätte mich als Trainer wahnsinnig gemacht.
Ich persönlich feiere das dann immer, also wenn die eigene Mannschaft das macht, finde ich sowas lustig.
Aber wäre es denn nicht lieber gewesen, sie gehen nochmal aufs Dritte? Also ich meine, es hätte ja jede Sekunde nochmal einer reingehen können und dann wäre es nur ein Punkt geworden.
Mir war es vor allem lieber, dass der Ball bei euch in der Hälfte war und nicht noch ihr zu Chancen kommen seid, weil das hatte ich irgendwo im Nachbericht von einem Ticker gelesen. Oder war es sogar bei Tim, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir haben ja schon auch gegen Elversberg in der 65. ziemlich genau den Führungstreffer gehabt und verlieren dann da noch 3-4.
Ja, aber komm, 96 hat jetzt ja nicht, also ja.
Ich halte es ja schon jetzt eine ganze Weile mit dem FC St. Pauli, und das so souverän runterzuspielen und die letzten 20, 25 Minuten da nichts mehr zuzulassen, ja, man zweifelt aber sofort, da habe ich ziemlich gezittert und
kann ich gebrannt. Verstehen. Ja, würde mir andersherum auch so gehen. Kann ich verstehen, Yannick. Da sind sich unsere Mannschaften, glaube ich, ähnlich. Und gerade mit so einem Erlebnis aus Elversberg oder vom Spiel gegen Elversberg kann ich das verstehen. Und da muss man dann auch ehrlich sein, zumindest diese eine Chance von Teuchert war noch erwähnenswert, dieser Seitfallzieher, und geht der rein? Ich weiß gar nicht, was war es, 85., 86., vielleicht einen Tick später. Dann kann es sogar nochmal, also das muss man auch sagen, das ist ja das Verrückte an diesem Spiel, ne?
Dann kann es nochmal richtig kippen, ja.
Dann kann es tatsächlich nochmal kippen, weil dann ist bei euch nämlich wieder das, dann haben wir wieder das Momentum. Ihr habt dann 30 Minuten nicht nachgelegt und wir kriegen dann nochmal so einen Ball und machen den rein, und dann kann das auch nochmal Energien freisetzen. Also es war schon ein ausgeglichenes Spiel, ne? Geben auch die Zahlen her. Man war sich relativ, also außer Torschüsse, da wart ihr sehr minimalistisch unterwegs und wir haben halt nicht präzise genug geschossen. Ich glaube 17-6 oder so waren am Ende die Zahlen. Also das heißt, 96 hat schon versucht, aber mit wenig Ertrag, so muss man halt auch ganz ehrlich sein. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, ein sehr hochklassiges Zweitligaspiel, also viel am Boden war der Ball. Er ist jetzt wenig irgendwie hoch und weit und 3 Kopfballstaffetten nacheinander, sondern es wurde schon versucht, Fußball zu spielen von beiden Seiten. Also war für mich schon ein hochklassigeres Zweitligaspiel, was ich dann auch mir gerne angeschaut habe, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht typisch Zweitliga-Fußball und am Ende ein enges Spiel sicherlich. Und für uns dann aber das Ärgerliche, weil du hast die Möglichkeiten, wenn du euch das 1-0, das glaube ich wirklich einschenkst, dann ist an dem Nachmittag für euch nicht viel drin, weil man könnte dann sagen, machst du das Tor in den ersten 30 Minuten, dann hätte 96 St. Pauli in den ersten 30 Minuten schon überrollt. Jetzt nicht vom Ergebnis her, aber vom Fußballerischen her plus ein Tor. Dann wäre es, glaube ich, schwer für euch geworden. Und darauf war das Spiel, glaube ich, auch ausgelegt. Es war völlig klar, dass die Mannschaft hinten raus nicht mehr genug Puste haben wird. Und wir hatten da jetzt wirklich einige Spieler, wie gesagt, die nicht so im Rhythmus sind. Brooklyn Eze zum Beispiel, jetzt auch mal wieder in der Startelf, war jetzt aus dem Kader gestrichen, irgendwie zwei Spiele. Also das war jetzt nicht eine eingespielte Truppe und deswegen, glaube ich, konnte man deutlich erkennen, der Trainer wollte, dass sie schnell ein Tor machen, um dann eine Sicherheit aus diesem Tor zu kriegen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann wird es hinten raus eine Niederlage. Wobei ich glaube, dann wäre der Gegner nicht St. Pauli gewesen, hätte man vielleicht sogar mit der Leistung andere Mannschaften geschlagen. Aber hilft ja nichts.
Am Ende hilft es nichts, das ist richtig. Was wir im Vorgespräch gar nicht erwähnt haben, das können wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen. Ihr seid davor 12 Partien ungeschlagen gewesen zu Hause.
Zu Hause, ja. Und die letzten, die es gemacht haben, war der HSV. Ja, ist richtig.
Ja, also Hamburger Mannschaften liegen euch nicht so.
Nee, also erste Heimniederlage und bis dato einzige bis zum Sonntag war eben gegen den HSV ein unglückliches 0-1 und jetzt das unglückliche 1-2. Hamburger Mannschaften scheinen uns tatsächlich nicht zu liegen. Ansonsten hat 96 nichts verloren zu Hause, ja, stimmt. Aber du, auch eine Serie, für die kann man sich nichts kaufen, Yannick. Das ist auch ganz viele Unentschieden dabei. Das ist das, was ich sagte vorm Spiel. 34 Spiele, 34 Unentschieden ist Abstieg. Also wenn du jetzt die Heimspiele hast und gewinnst davon 3 und der Rest ist unentschieden, ist das jetzt auch nicht gerade rühmlich, ne?
Das ist richtig, aber es macht ja schon mal noch irgendwie was aus, finde ich, so auch fürs Selbstwertgefühl, so wenn du halt zu Hause ungeschlagen bist. Und ich meine, bis Elversberg kam, hatten wir das ja zu Hause auch
hingekriegt. Hatten wir es doch auch, ja genau.
Genau, von daher bin ich jetzt so ein bisschen vielleicht schon mal langsam Richtung...
Aber da müssen wir trotzdem, das bei uns hinkt es echt, Jan, das ist mir wichtig, weil das klingt mir zu positiv. Also man muss das schon ganz klar sagen, dass wir dann in der Heimtabelle aber trotzdem nur Sechster sind, ne? Also das will ich nur sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hinter euch die zweitbeste Heimmannschaft wären. Gut, wenn man ehrlich ist und man hätte gewonnen am Samstag, wäre man sogar vor euch in der Heimtabelle. Okay, ganz so schlecht ist das doch nicht. Okay, ja, ein bisschen, okay, 96 ist heimstark gewesen. So, du hast recht.
Okay, dann schieben wir den Ausblick vielleicht doch nochmal kurz nach hinten. Wobei ich halt denke, dass, wenn wir jetzt die nächsten beiden Heimspiele noch gewinnen, das Derby ist quasi dann so, ja, gefühlt Bonus oder kann dann schon zum Aufstieg reichen. Aber wenn du die Heimspiele halt gewinnst oder zumindest nicht verlierst, dann sollten jetzt die 60 Punkte plus X, die es jetzt gerade sind oder werden können, sollten dann reichen, hast du ja ganz eingangs auch schon gesagt.
Ja, für mich ist klar.
Gut. Ding Dong, Werbung. Heute habe ich euch einen Veranstaltungstipp mitgebracht. Und zwar findet am 4. Mai, einen Tag nach dem Derby, ein Online-Tasting von Kervida statt. Ihr habt bisher gedacht, Bier ist Bier. Kervida beweist euch das Gegenteil. Zusammen mit Metality und der schwedischen Band The Jams werden sie zeigen, dass jedes Bier seinen eigenen Charakter hat. Und das Beste, 2 Euro von jedem Paket, was ihr im Kervida-Shop passend zur Veranstaltung erstehen könnt, fließt in die sozialen Projekte von Metality. Das Tasting wird für euch live übertragen auf Zoom, Facebook und Twitch. Und natürlich findet ihr alle Infos zu dieser Veranstaltung sowie zu weiteren leckeren Bieren von Kervida auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann lass uns das Sportliche oder das Spiel von gestern mal abschließen. Was gibt es denn aus deiner Sicht, du hast gerade gesagt, unglückliche Niederlage, als wir direkt nach dem Spiel per WhatsApp geschrieben haben, hast du noch gesagt, es war am Ende verdient für uns. Weiß nicht genau, wo da jetzt deine...
Das war jetzt die Enttäuschung, du. Also das war nach dem Spiel die Enttäuschung, ne? Naja, aber das heißt verdient. Also es war schon, also doch, da müssen wir ehrlich sein, es war schon in gewisser Weise eine unglückliche Niederlage, es war aber auch kein unverdienter Sieg von euch. Wie passt das zusammen? Na, ihr habt es dann halt verdient, weil ihr die beiden Tore gemacht habt und wir haben das Tor nicht gemacht. Und am Ende geht Fußball nicht darum, dass du 90 Minuten wunderschön zwischen den 16ern spielst, sondern am Ende geht es darum, dass du den Ball ins Tor schießt. Und deswegen war es, also es war für mich verdient, weil in den 25 Minuten, lass mich mal so erklären, zwar unglücklich, aber verdient, weil in den 25 Minuten nach dem Gegentor von 96 extrem wenig Gegenwehr gekommen ist und es jetzt nicht so gewesen ist, dass wir 25 Minuten aus allen Rohren geschossen hätten, Latte, Pfosten, Vasili auf der Linie klärt dann vielleicht noch irgendwer. Also so ist es nicht gewesen und deswegen war am Ende mein Gefühl, es war ein verdienter Sieg, wenn ich jetzt nochmal so Revue passieren lasse, wie sie gespielt haben, erste halbe Stunde, wie viele Tore man hätte da machen können, Konjunktiv aber wieder. Es ist eine unglückliche Niederlage, aber eben nicht unverdient, weil hinten raus 96 nichts mehr gegeben hat. So würde ich jetzt nochmal sagen. Also unglücklich, aber nicht unverdient für euch.
Okay, danke für die Einschätzung. Dann schließen wir das doch einfach ab mit der Frage an dich. Was kann man denn jetzt Positives aus diesem Spiel und vielleicht für den Rest der Saison und auch mit Blick auf die nächste Saison mitnehmen? Ich meine, es hat jetzt jemand sein Startelf-Debüt gegeben, wird er ja vielleicht auch für die nächste Saison, der hat jetzt einen Profivertrag bekommen, glaube ich, vor wenigen Wochen.
Das ist richtig, ja.
Und du hast gesagt, dann auch noch ein zweiter Debütant überhaupt. Sind das vielleicht so zwei Lichtblicke, wo man sagen kann, okay, das sind zumindest schon mal zwei Personen und ja, zwischen den Zeilen klang jetzt bei dir zwischendurch so raus, was du von einzelnen Spielern hältst bzw. nicht hältst. Kann man da vielleicht Rückschlüsse ziehen, wie man dann ab Sommer oder nach dem Sommer weitermachen kann und dann vielleicht von einem gewissen Herrn K. Den anvisierten Aufstieg dann doch in der nächsten Saison angehen kann?
Ja, also was kann man jetzt aus diesem Spiel mitnehmen? Nichts. So. Also ich mache ich relativ kurz. Tatsächlich nichts. Also es ist seit Wochen erleben wir das. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, den Trainer so hart zu kritisieren, weil das wäre wahrscheinlich unfair. So ein bisschen muss ich es aber doch tun. Also seit Wochen hören wir halt immer wieder, die Mannschaft muss gewinnen, die Mannschaft will gewinnen und alles Mögliche. Und immer wenn er das sagt, gewinnen wir nicht. Und diesmal sogar dann der Niederlage. Und natürlich ist es erfreulich, wenn du mit Lars Gindorf jetzt, du hast ihn erwähnt, das erste Profitor ist aus der U23 hochgezogen worden, hat in meines Erachtens 71 Regionalligaspielen 56 Tore in den letzten anderthalb Jahren gemacht. In dieser Saison in 22 Spielen 21 Tore. Also der weiß, wo das Tor steht. Das ist eine gute Entwicklung für den Jungen. Weißt du, dass ich das aber trotzdem kritisieren möchte, Yannick? Weil der Junge eigentlich außen vor gewesen ist in der gesamten Zeit, in der er bei uns war. Das heißt, und erst als es dann hieß, gut, der hatte nur Vertrag bis Ende der Saison. Und im Winter war er schon fast weg. Und dann hat man lieber zwei Spieler zum Profi gemacht, die Local Player-Regel erfüllen. Er halt nicht, weil er erst vor anderthalb Jahren gekommen ist und damit kein Local Player ist. Und dann hat man also andere vorgezogen, die nicht eine Profiminute haben und hat diesen Spieler, der das Potenzial dazu hat, nicht direkt berücksichtigt. Jetzt kann man sagen, ja, so sind die Regularien, da muss man mit leben. Ich finde, es sollte aber auch ein bisschen an Leistung gehen. Deswegen kritisiere ich, dass Lars Gindorf erst so spät überhaupt zum Profikader gestoßen ist und hat gegen euch gezeigt. Und das ist eigentlich das Traurigste für die gesamte Mannschaft, dass der in den ersten 30 Minuten der stärkste Spieler auf dem Platz war und jeden Ball gefordert hat und auch wirklich mit diesem Ball was anfangen konnte. Und dann frage ich mich, Yannick, ist das wirklich jemand, der erst in zwei Wochen vor zwei Wochen das Fußballspielen gelernt hat? Also von der schönen Entwicklung, ja. Und auch mit dem Montel Ndikom, U19-Nationalspieler, U19-Bundesligaspieler, bitte verzeihen mir, jetzt hochgezogen zu den Profis, saß jetzt ein paar Mal schon auf der Bank. Übrigens da peinlich, das möchte ich kurz erwähnen, hat mit eurem Spiel nichts zu tun. Als das erste Mal auf der Bank gesessen hat, ich meine, es war das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, wurde er angekündigt als Thaddäus Mumulu. Thaddäus Mumulu ist im Sommer nach Bielefeld transferiert worden. Ich will es nur mal sagen, also so ist Hannover 96 und so werden die Jugendspieler gewertschätzt. So, das heißt, wir haben natürlich jetzt junge Spieler, auf denen man aufbauen kann. Das kann einem auch positiv stimmen, ist alles richtig, aber mehr aus der Not geboren. Es ist aus meiner Sicht kein bewusstes Bekenntnis dazu, sondern eben aus der Not geboren, weil, ich sagte es ja schon vor dem Spiel, der Kader wird weiter sinken, also der Mannschaftsetat wird weiter sinken. Also im dritten Jahr aufzusteigen mit dem wenigsten Geld, dann musst du halt diese Glücksgriffe haben und musst gucken, aus seinen eigenen Reihen was zu formen. Das kann total sympathisch sein, für mich aber aus der Not geboren. Deswegen, ich erkenne da keine lange Taktik dahinter und kein ein klares Bekenntnis. Und ich traue unserem Trainer eben nicht zu, dass er den nächsten Schritt macht. So, war jetzt ein bisschen lang für nichts, aber ja.
Alles gut. Also ich habe mehrere Punkte, wo ich anknüpfen möchte. Zum einen habe ich gerade während deinen Ausführungen einfach mal geguckt, wo Gindorf denn so herkommt. Er hat unter anderem in der Jugend von Elversberg gespielt.
Ja, genau. Hat dann mal bei Freiburg 2 keinen Vertrag gekriegt und hat sich arbeitslos gemeldet.
Genau, war dann bei Memmingen und ist von da zu eurer U23 gekommen und hat dann jetzt Anfang April den Profivertrag bekommen.
Ja, genau, also fast zwei, also jetzt sind es drei Wochen, genau, und hat aber, wie gesagt, in 71 Spielen 56 Tore gemacht, diese Saison 22 Spielen 21 Tore, und es wurden immer andere zum Profi gemacht, weil die halt die Local-Player-Regel erfüllen, das finde ich schwierig. Aber er ist jetzt da, also ich finde es alles gut, also ich freue mich jetzt für ihn, ganz ehrlich, ich habe mich nie gefreut in den Zeiten, wo er in einem Kader war, nicht eingesetzt wurde oder nur zwei Minuten und in der U23 ein Riesenloch gerissen hat und die dann die Spiele nicht gewonnen haben, das darf man ja auch nicht vergessen, ich berichtete ja, dass die vor dem Drittliga-Aufstieg stehen, dann aber, wenn er vom Anfang an spielt, 90 Minuten durchspielt, alles okay, 90 Minuten auf der Bank, würde ich auch den Trainer wieder kritisieren, weil dann ist die U23 und deren Aufstieg wichtiger. Er ist immerhin der Mannschaftskapitän.
Ja, also du hattest ja auch schon ausgeführt, dass er wirklich der stärkste Spieler auf dem Platz war. Er hatte ja auch noch diese relativ große Chance, wo Vasil dann auch noch hingehen muss, nach diesem Fernschuss aus, weiß ich nicht, 20, 25 Metern oder so.
Ja, der hätte sich genau gesenkt, ne? Erst dachte ich im ersten Gefühl, oh, der geht rüber. Und Vasil geht nur auf Nummer sicher, aber der hätte sich exakt gesenkt, du.
Mhm. Also er hat schon dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, hat da sein Startelf-Debüt auf jeden Fall genutzt. Und genau diesen Bezug, den du gerade schon anklingen hast lassen, aus dem Hingespräch, und vielleicht können wir damit den Bogen schließen und langsam zum Ende kommen. Du hast ja gesagt, eigentlich gäbe es ganz viel Positives über 96 zu berichten. Eben, dass eure zweite Mannschaft kurz vorm Aufstieg steht und ja, dann quasi so ein Unterbau noch höherklassiger als es, also ich meine, die meisten haben ja dann eher Regionalliga oder noch weiter drunter ihre Zweitvertretung. Ja. Da ist dann der Schritt in die zweite Liga schon sehr, sehr groß. Aber wenn man dann jetzt mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga spielen würde, wäre das ja eigentlich eine Ausgangslage, um in Zukunft mehr auf die Jugend zu setzen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wärst du ja auch ein Verfechter davon, dass man das mehr tun müsste. Dann wäre jetzt die Abschlussfrage eigentlich, ist denn euer Trainer noch der Richtige oder sollte man in die neue Saison mit einer anderen Person gehen, die vielleicht mehr für Nachwuchsfußball steht, als er das deiner Einschätzung nach tut?
Ja, also ich wäre natürlich wahnsinnig, wenn ich ihn jetzt kritisieren würde dafür, dass er zu wenig auf die Jugend setzt, wenn man mal anguckt, welche Spieler unter ihm dann auch, sei es aus der eigenen oder auch andere junge Spieler, Bright R&B, Enzo Leopold, um da nur zwei zu nennen. Also da wäre ich wahnsinnig. Und dennoch tue ich es, weil es ganz oft Alibi-mäßig ist. Gerade in der letzten Spielzeit, gar nicht mal in dieser, Spieler einfach abgesägt, dann auch einen Bright R&B nach einigen Spielen auf die Bank nicht wieder reingebracht. Enzo Leopold im letzten Jahr völlig abgeschrieben, sodass, das ist nicht so ein Trainer, der jetzt hundertprozentig auf die Jugend setzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat schon so seine zwei, drei Spieler, die irgendwie immer spielen sollen, an denen er dann auch immer festhält. Harvard Nielsen ist einer von denen. Sebastian Ernst ist dann auch einer von denen. So, und er ist nicht der Richtige aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz der Beste, den wir kriegen können. Dann sind wir auch mal ehrlich, außer ein junger, ambitionierter Trainer, der sagt, ich will nur diese Chance und ich traue mir das zu, dem wir nicht vertrauen würden. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. In Hannover kriegst du nur einen Job, wenn du schon irgendwas erreicht hast. Mhm. Das heißt, dem würden wir nicht vertrauen. Gibt es also keinen anderen. Und dann ist er noch der Einäugige unter den Blinden und das Beste wahrscheinlich, was wir kriegen können.
Harte Worte auf jeden Fall.
Ja, ich weiß.
Wer ist denn keine, ich weiß nicht, also ich meine, St. Pauli hat es ja auch vorgemacht. Und es hat ja auch noch ganze Zeit lang ganz gut funktioniert, als Timo Schulz dann als U19-Trainer zu den Profis gewechselt ist. Ja. Wäre das nicht eine Option aus den eigenen Reihen?
Ja gut, Dirk Lottner ist U19-Trainer, das finde ich schwierig. Dirk Lottner ist auch schon 100 Jahre alt. wir haben in der U23 mit Daniel Stendl, der war auch schon mal Profitrainer, den hat man schon mal im Bundesliga-Aufstieg geklaut, weil man dann irgendwie ein paar Spieltage vor Schluss. André Breitenreiter, der jetzt aus der zweiten englischen Liga absteigt, liebe Grüße nach Huddersfield, auf die Bank gesetzt hat. So, aber Stendl wird man nicht machen. Ansonsten sehe ich im Nachwuchs einen Christian Schulz, der hat aber nicht notwendige Lizenz. Steven Cherundolo, Trainer bei LA Galaxy, da sehr erfolgreich, wäre auch eine Möglichkeit, aber ist gerade nicht zu realisieren. Also von daher, ich sehe da gerade keine Alternative. Also außer Daniel Stendl, der ist aber wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig und vor allem war Martin Kind nicht so durchsetzbar. Und Steven Cherundolo wäre mehrheitsfähig, wäre bei Martin Kind durchsetzbar. Aber warum sollte der aus LA nach Hannover kommen? Sind wir mal ehrlich.
Das ist wohl wahr.
Ja, sind wir ehrlich, ja.
Gut, also du wünschst dir jemand anders, wüsst aber auch nicht, wer es machen sollte. Von daher geht 96 daher wahrscheinlich mit Leitl in die neue Saison.
Aber es gibt auch Zwischentöne, ne? Es gibt auch da wieder, es ist noch nicht alle ganz überzeugt. Man hört das so, es gibt so ganz leichte Zwischentöne, ob die Entwicklung denn wirklich stark genug war, das wird mal so in den Raum gestellt. Und aber wer soll es denn machen? Hürzeler will nicht zu uns, ne?
Ich glaube, nein.
Ach so, ja. Der ist ja schon mal vor Markus Mann weggelaufen, habe ich gelesen.
Okay.
Weil er sich nicht durchsetzen konnte gegen ihn in seiner kurzen, jungen Karriere. Ja, aber das ist jetzt auch ein ganz blöder Fun- und Side-Fact, der ist auch nicht interessant.
Genau, aber dann gehen wir mit der Person Fabian Hürzeler doch einfach raus aus diesem Gespräch. Und ich glaube, alle auf St. Pauli sind froh, dass er uns in die erste Liga mutmaßlich wahrscheinlich führen wird und dann auch erstmal dort auch unser Trainer ist. Da gab es ja auch lange Diskussionen und die sind jetzt erstmal ad acta gelegt und ich hoffe einfach, ja, dass er dann uns in der ersten Liga gut begleiten wird. Vielleicht es sogar schafft, ich meine, hatte ich ja auch im Hintergespräch schon gesagt, looking at you Heidenheim, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie wenn man die erste Liga so ein bisschen verfolgt, ist es nicht ganz unmöglich, mindestens zwei, besser noch drei Mannschaften zu finden, die schlechter als man selber sind. Das möchte ich mir heute noch gar nicht ausmalen. Und ja, wohin seine Wege dann auch immer führen werden, ich glaube nicht, dass St. Pauli seine Endstation ist, wird man dann sehen. Und ja, wenn ich dir jetzt glauben darf, ich selber möchte das noch nicht in den Mund nehmen, wobei ich ja auch schon zwischen den Zeilen gesagt habe, dass ich da durchaus jetzt realistische Chancen sehe. Aber dann werden wir uns nächstes Jahr erstmal nicht wiedersehen. Es sei denn,
mutmaßlich nicht.
Es sei denn, und die Wege kreuzen sich im DFB-Pokal. Und von daher, Tobi, danke ich dir für das heutige Gespräch, für das Vorgespräch und überhaupt die Gespräche, die wir in der Vergangenheit so geführt haben. Und ja, zumindest deine Stimme wird mir fehlen in der nächsten Saison, auch wenn ich ganz viele andere Seiten, ja. Ganz viele andere Seiten sehen werde und ganz viele neue Stimmen, auf die ich mich sehr freue, auch positiv zu merken, bemerken vielleicht an dieser Stelle, dass ja die erste Liga noch mehr weibliche Stimmen auch zu bieten hat.
Das wollte ich auch gerade sagen, deutlich mehr.
Ja. Was die Fanszenen der verschiedenen Vereine angeht. Von daher, darauf freue ich mich sehr. Und genau, dir vielen Dank und ja, Kopf hoch und es wird schon alles irgendwie werden mit 96.
Es wird immer irgendwie alles werden und ich möchte mich auch bei dir bedanken. Es war immer eine große Freude, bei dir oder auch ab und zu mal bei Luca dabei gewesen zu sein und ich wünsche dir, euch und natürlich auch dem FC St. Pauli möglichst viel Erfolg in der Bundesliga. Und dass wir uns dann irgendwie aber doch schnell wieder hören und sehen. Am besten Fall natürlich in der ersten Liga und genießt dann auch die ganzen alten neuen Stadien. 14 Jahre ist es jetzt her, dass ihr die erste Liga unsicher gemacht habt. Damals noch ein Gerald Asamoah bei euch am Ende der Karriere. Ich erinnere mich noch gut, ein Eckbreiter für uns herausgeholt in euren Farben. Gut, das führte dann auch, glaube ich, zum Tor für 96. Ein lieber Mann. Also viel Spaß, viel Erfolg in der ersten Liga und genießt die ganzen, dann auch neue Grounds sind es ja eigentlich nicht, aber genießt die ganzen Grounds wiederzuerkennen und die ganzen Menschen in deinen Gesprächen zu haben, die dann auch aus der Bundesliga berichten können. Und ich freue mich für euch, freue mich für dich. Und ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir uns bald wiederhören, lieber Yannick. Und auch da draußen, liebe St. Paulianerinnen, ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Spaß in der Bundesliga und bis bald.
Vielen Dank für die lieben Worte. Und ja, in diesem Format geht es schon sehr schnell weiter. Wir haben eine kurze Woche sozusagen. Am Freitag geht es schon im Heimspiel gegen Hansa Rostock. Das wird Luca machen, den du gerade schon erwähnt hast. Und ja, habt bis dahin eine gute Woche. Freut euch auf den wahrscheinlichen Aufstieg und macht's gut. Ciao, ciao.